Hi und willkommen zum zweiten Smartcast, dem Webcast rund um Gadgets, smarte Geräte und Smartphones. Mein Name ist Carsten Samaschke und ich bin ein Nerd. Und ich schäme mich dessen nicht, sondern werde in dieser Ausgabe wieder aktuelle Nachrichten kommentieren und dieses Gerät hier, das iPhone SE, einmal nach einigen Wochen im Dauertest vorstellen. Und ich muss zugeben, das Gerät hat bei mir ganz schön gelitten. Willkommen auch an alle Podcast-Hörer. Wir haben letzte Woche den Smartcast als Podcast gelauncht und das lief sehr, sehr gut. Wir haben einige Hörer schon gewonnen. Dementsprechend werde ich mich auch bemühen, diese Hörer dann mitzunehmen, indem ich erkläre, was man gerade sieht. Themen heute werden unter anderem sein: Microsoft zeigt, wieso KI noch keine Journalisten ersetzen kann, der VW ID3, Android Updates, es werden zwei neue Geräte kurz vorgestellt, wir werden uns ein wenig über Mobilfunk allgemein unterhalten und wir werden schauen, dass wir ein kurzes Wrap-up über all das machen, was diese Woche im Apple-Universum passiert ist. Ebenfalls wird es, wie gesagt, das iPhone SE in der zweiten Generation hier in der Vorstellung geben. Es wird also ein sehr, sehr spannender Pod und Webcast. So, legen wir los. Wie immer zunächst einmal mit den News. Fangen wir mal an damit, dass Apple diese Woche dass Microsoft diese Woche einen echten Bock gelandet hat. Und zwar haben sie es geschafft, zunächst einmal zu verkünden, dass sie jetzt alle Journalisten, die bei MSN arbeiten, entlassen werden, weil sie sie nicht mehr benötigen würden. Und dann mussten sie relativ zügig zurückrollen und mussten relativ zügig zugestehen, dass das leider so nicht funktioniert. Denn ohne Menschen geht es nicht. Ich habe hier einmal den Artikel von den Mobile Geeks offen, die das Ganze kommentieren. Hier geht es halt tatsächlich darum, dass eine künstliche Intelligenz, die bei MSN.com eingesetzt worden ist, eben keine Mitarbeiter ersetzen konnte. Pardon. Und im Grunde ist das Ganze ähnlich gewesen wie damals bei dem ersten Microsoft-Chatbot namens Tay im Jahr 2016. Der hat nämlich damals auf Twitter mit Nutzern interagiert, war eine künstliche Intelligenz, war super intelligent und war innerhalb von 2 Tagen ein rassistisches Arschloch, weil letztlich die Daten, die dort zur Verfügung standen, eben nicht ausgewogen waren und die Benutzer sich natürlich dann auch dieses offenen Einfallstores bemächtigt hatten. Microsoft hat jetzt, wie gesagt, dass sie alle MSN-Journalisten entlassen würden und künstliche Intelligenzen einsetzen würden und bloß noch 1-2 Leute zur Qualitätssicherung dabei blieben. Und das kam innerhalb von wenigen Tagen, wie gesagt, an seine Grenzen, denn Microsoft hat versucht, einen Beitrag vom britischen Independent zu übernehmen, bei dem eine Sängerin der Girlgroup Little Mix im Grunde gefeatured worden ist. Sie sprach unter anderem über persönlich erfahrenen Rassismus. Und im Kontext dieses Aufbereitens dieses Artikels hat die künstliche Intelligenz dummerweise die entsprechende Sängerin, Thirlwell heißt sie, mit ihrer ebenfalls nicht weißen Bandkollegin Pinnock verwechselt. Hintergrund ist, künstliche Intelligenzen arbeiten halt mit den Daten, die sie haben. Und offensichtlich hat Microsoft nicht genügend Daten von nicht weißen Menschen gefüttert. Und dementsprechend sahen die für die künstliche Intelligenz ziemlich gleich aus. So, Microsoft hat dann Natürlich einigermaßen zu Recht auch darauf hingewiesen, dass das Ganze nichts mit Rassismus zu tun hat, sondern mit fehlenden Daten. Aber der Fauxpas war ja im Grunde nicht Rassismus, sondern der Fauxpas war im Grunde, dass man sich halt hingestellt hat und gesagt hat, wir haben eine künstliche Intelligenz, die entsprechend der hinterlegten Klick-Algorithmen jetzt arbeiten kann. Das Ganze, wie gesagt, ist per se schon ärgerlich. Man hat es dann korrigiert und es ist dann aber so gewesen, dass der Guardian, eine andere britische Zeitschrift, bei Microsoft nachgefragt hat, wie sowas passieren kann und ob diese neue MSN-KI, die auch anderen Unternehmen zur Verfügung gestellt werden soll, dort vielleicht auch wieder zu rassistischen Ausfällen neigen könnte. Wie gesagt, immer basierend auf der Datenbasis. Und der Guardian hat eben Microsoft darüber informiert, dass man einen Beitrag hat, bei dem kommt Microsoft nicht so sonderlich gut weg. Microsoft hat, wie gesagt, alles prima, alles super, bei uns passiert das nicht. Das Problem ist, die Herrschaften haben halt immer noch eine KI bei sich laufen und die arbeitet mit Relevanzen. Und jetzt könnte es durchaus passieren, so ist hier auch die Spekulation bei den Mobile Geeks, dass der Guardian-Artikel im Grunde als relevant angesehen wird, weil geht ja um MSN, geht um KI und so weiter und so fort. Und deswegen hat Microsoft intern, und diese Informationen sind jetzt halt geleakt und an die Öffentlichkeit gekommen, hat Microsoft halt intern die Mitarbeiter angewiesen, das eigene Portal zu überwachen. Und wenn dort ein entsprechender Artikel vom Guardian hochkommt, dann wird der entsprechend gelöscht. Und das Problem ist halt, das erzeugt dann so einen wunderbaren Streisand-Effekt. Ich versuche irgendwie alles zu unterdrücken und dadurch schiebe ich es erst recht in die Öffentlichkeit. Long story short, Microsoft, KI, MSN, keine günstige Kombination im Moment und eigentlich auch nichts, was man tatsächlich langfristig sehen möchte. Zur nächsten Nachricht, der VW ID.3. Ein Elektroauto. Ich persönlich freue mich durchaus darauf, dass es halt mehr Elektroautos geben soll und dass halt der ID.3 auf den Markt kommen soll. Ich finde, das Auto sieht gar nicht schlecht aus. Ich habe mir mal die App von Volkswagen runtergeladen. Je nachdem, welche Ausbaustufe man von dem Modell fährt, schafft man quasi ganz gut vernünftige Reichweiten. Also es gibt von Volkswagen eine App, die kann man einfach mitlaufen lassen, wenn man mit seinem eigenen Auto unterwegs ist. Und die simuliert im Grunde, wie sich der ID.3 und andere Elektrofahrzeuge von Volkswagen verhalten würden, wann man laden müsste und so weiter und so fort. Ganz spannend, weil man tatsächlich auch sehen kann, dass und ob man in seinem täglichen Benutzungskontext mit so einem Elektroauto klarkommen könnte. Also ganz großartige Nummer. Aber wir reden hier nicht über die App, sondern wir reden hier über das Auto selber. Dieses Auto kommt jetzt raus, aber mit einem reduzierten Funktionsumfang. Denn der ID.3 ist schon eine Weile lang von Softwareproblemen geplagt. Und was Microsoft jetzt macht, ist quasi, was Volkswagen macht, ist, sie lassen quasi zu, dass der ID.3 jetzt bestellt werden kann, liefern ihn aber mit weniger Funktionen aus. Und ein kleiner Joke an der Stelle, wenn man dann die aktuelle Softwareversion haben möchte, muss man in die Werkstatt fahren und sie sich aufspielen lassen. Die Modelle, die dann später im Spätherbst, im Winter und so weiter ausgeliefert werden, also im vierten Quartal, die sollen dann vollständig sein. Da sind dann alle Funktionalitäten drin. Da soll dann auch das Software-Update funktionieren können. Und dann ist das Auto halt vollständig nutzbar. Für mich fühlt sich das aber trotzdem so ein bisschen an wie, naja, wir lassen das mal beim Kunden reifen. Hier an der Stelle passiert eben genau das. Wir lassen die Software beim Kunden reifen, im wahrsten Sinne des Wortes. Beziehungsweise wir haben halt Teile der Software gar nicht da. Trotzdem, interessantes Auto, der ID.3, würde ich mir angucken, denn das Fahrzeug wird nach Abzug von Elektrofahrzeugförderung und zusätzlicher Förderung durch das Konjunkturpaket der Bundesregierung wahrscheinlich im Bereich um 20.000 Euro beginnen. Und nicht vergessen, das ist Golfgröße außen und innen, dadurch, dass Elektromotoren deutlich weniger Platz beanspruchen, ist es Passatgröße. Also eine richtig spannende Nummer. Also VW ID.3, wer ihn jetzt bestellen will, kriegt das Ding, aber eben, naja, verkrüppelt. Und wer ihn dann später bestellt, Auslieferung in Q4, der kriegt das vollständige Stück Auto mit der vollständigen Software. Ich persönlich weiß, ich würde noch ein bisschen warten. Das ist für mich zu sehr beim Kunden reifen lassen. Aber trotzdem, spannendes Auto würde ich mir angucken. Und man tut der durchaus zu Recht gebeutelten deutschen Automobilindustrie was Gutes. Und wenn man das allererste Modell holt, dann tut man halt auch der Autowerkstatt seines Vertrauens was Gutes. Je nachdem, was man machen möchte. So, also VW ID.3, reduzierte Version, vollständig dann Ende des Jahres. Das hat man bei Autos so auch noch nicht gehabt, außer bei Tesla. Nur dort ist es von vornherein halt schon Bestandteil des Packages. Dann stellt man sich da nämlich hin und sagt, ja, ich kaufe halt nur die Einfachvariante und kann später upgraden. Aber da ist es halt nicht, weil die Software nicht fertig ist, sondern eben, weil Tesla sagt, das sind unterschiedliche Packages. Dann eine Nachricht, die ich heute früh gefunden habe, nämlich auf Mobiflip. Und zwar wird hier von DSS gesprochen. DSS ist eine Funktionalität, mit deren Hilfe sich das verfügbare Mobilfunkspektrum zwischen LTE, also 4G, und 5G, also dieser neuen zukunftsweisenden Technologie, aufteilen lässt. Und das klingt völlig unspannend. Für mich als Smartphone-Benutzer ist es das auch, aber für die Netzbetreiber ist das eine Granate. Man muss jetzt wissen, dass im Kontext von 5G es ganz starke Ansagen vom Staat gibt. Die Netzbetreiber müssen innerhalb von kürzester Zeit 80, 90, fast 100% Netzabdeckung mit 5G haben. Wenn die das ausschließlich in den Frequenzen machen würden, die sie ursprünglich halt ersteigert haben, dann ist das Problem, dass das richtig sündhaft teuer wird. Diese Technologie, dieses DSS, dieses Dynamic Spectrum Sharing, erlaubt aber, das Ganze schon in den bereits existierenden Bändern zu machen. Das heißt, ich kann halt im Grunde auch ganz, ganz viel an bereits existierender Infrastruktur nutzen, die günstiger ist. Ich kann im Grunde einfach hingehen und LTE und 5G parallel betreiben. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ein bisschen ist es auch so, denn das Ganze kostet. Man muss sich jetzt einfach vorstellen, die Zelle erkennt, also die Funkzelle erkennt, was ein Gerät für ein Mobilfunknetz unterstützt, also 4G, also LTE oder 5G. Und je nachdem, ob sie jetzt quasi so eine gemischte Konfiguration hat oder nicht, teilt sie entsprechende Bandbreiten zu. Problem ist, das kostet halt Ressourcen. Bis zu 30% der Ressourcen der verfügbaren Netzkapazitäten in der Zelle gehen dadurch verloren, dass diese Funktionalität aktiviert ist. Das heißt, ich als Benutzer habe unter Umständen sogar weniger Bandbreite und weniger nutzbaren Raum in meiner Funkzelle verglichen mit vorher. Trotzdem, wie gesagt, super spannend, weil die Netzbetreiber richtig viel Geld einsparen können und damit halt super schnell Sachen ausrollen können. Für mich als Benutzer, naja, kein Unterschied zu vorher. Ich bin halt mit 4G, also LTE-Geschwindigkeit unterwegs, auch wenn ich ein 5G-Gerät habe. Möchte ich wirklich diese fantastischen und nahezu unglaublichen Übertragungsgeschwindigkeiten über den Mobilfunk nutzen, dann werde ich ein Gerät nutzen müssen und einen Anbieter nutzen müssen, der sogenanntes Pico 5G unterstützt. Das sind im Grunde diese Frequenzen, die ganz, ganz hoch sind. Da lassen sich Datentransferraten realisieren. Da schlackern einem die Ohren. Das ist schneller als mein DSL zu Hause. Ansonsten für Otto Normalbenutzer ändert sich im Grunde nichts, denn das Ganze kommt einfach als Add-on dazu. Da wird ein zusätzliches Gerät in die Funkstation eingebaut und dann teilen die sich das auf. Wie gesagt, für Mobilfunkbetreiber ganz spannend. Die brauchen keine großartige neue Infrastruktur. Die können relativ schnell dieses LTE bzw. 5G-Versprechen dann halt umsetzen, sind gesetzeskonform. Für uns als Nutzer, naja, vielleicht nicht so schön, aber trotzdem eine Revolution, denn wir kriegen beide Technologien miteinander kombiniert. So, dann springen wir jetzt mal rüber zum Android-Thema, in die Android-Welt. Hier habe ich jetzt ein paar News rausgefunden, die ich auch ganz spannend finde. Zum einen einen Überblick, welche Handys das Update auf Android 11 erhalten werden. Das ist ja das ganz fiese Ding im Android-Umfeld. Ich kaufe mir heute ein Telefon und morgen kriege ich keine Updates mehr dafür. das trifft zum Glück nicht mehr ausschließlich so zu bezogen auf Sicherheitsupdates. Die werden in aller Regel 2-3 Jahre ausgeliefert. Aber Betriebssystem-Updates, Major-Funktionalitäten, das ist teilweise ziemlich schwierig. Google ist gerade dabei, Android 11 vorzubereiten und es dann auszurollen. Und bei TechStage hat man sich mal so ein paar Gedanken gemacht, welche Funktionalitäten denn dann im Q3 auf welchen Geräten zur Verfügung stehen oder anders ausgedrückt, welche Geräte überhaupt Android 11 erhalten. So, und da ist die Wahrnehmung relativ einfach. Alle Google-Geräte bekommen definitiv Android 11. Alle ist nicht ganz richtig. Das originale Google Pixel und die älteren Google Smartphones erhalten es nicht mehr, aber das Pixel 2, das Pixel 3 mit seinen XL-Varianten, das Pixel 4 erhalten es. 2-3 Jahre kriegt man das halt dort bei Google garantiert. Ebenfalls gut sieht es bei OnePlus aus. Hier kann man davon ausgehen, dass das Update für das OnePlus 7, 7T, 7 Pro, 7T Pro, 8 und so weiter wahrscheinlich auch noch für das OnePlus 6 und eventuell auch noch für das OnePlus 5 kommen wird. Das heißt, auch da ist man relativ lange relativ stabil dabei. Motorola ist auf der anderen Seite notorisch dafür bekannt, dass sie, was Android-Updates anbelangt, Verbesserungspotenzial haben. Drücken wir es mal so aus. Hier sind im Moment ausschließlich die neuen Flagships, also Edge und Edge Plus und Razer, einigermaßen sicher bestätigt. Alle anderen Modelle, da hat man noch nichts zu gehört. In der Vergangenheit war es allerdings schon so, dass auch die Geräte, die 1-2 Jahre alt sind, das noch erhalten haben. Je billiger das Gerät als Faustregel, desto unwahrscheinlicher. Bei Nokia ist es so, und das gilt übrigens auch für Motorola, dass die Geräte, die Android One haben, das ist die originale Google-Version von Android, die für andere Smartphone-Anbieter halt ausgerollt worden ist, das Ganze erhalten. Das ist für 2 Jahre garantiert und das bedeutet, dass im Grunde fast alles, was in den letzten 2, vielleicht sogar 3 Jahren bei Nokia rausgekommen ist, also das Nokia One, OnePlus, 1.3, 2.3, 3.2, 4.2, 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3 und 9, dass die alle das Update erhalten werden. Ältere Modelle, not so much, dürfte schwierig werden. Gibt noch weitere Hersteller, die mit Android One arbeiten. Das ist beispielsweise Xiaomi. Das ist ziemlich angesagte neue Budget-Marke aus China. Da weiß man nur, dass es das Mi A3 erhalten wird. Die etwas älteren Modelle Mi A2 und Mi A2 Lite, die könnten eventuell durchs Raster fallen. Die sind nämlich schon im Sommer 2018 vorgestellt worden und 2 Jahre sind da die Updates garantiert. Für andere Xiaomi-Smartphones gibt es noch keine Aussage. Da ist es halt ein bisschen schwierig. Also fassen wir nochmal zusammen. Motorola garantiert die neuen Flagships, die One-Modelle erhalten, die mit dem Android One laufen. Bei Nokia eine ganze Menge. Bei Samsung weiß man im Moment noch gar nichts. Da kann man aber davon ausgehen, dass wahrscheinlich die Modelle aus den letzten 2 Jahren, also die S10 und S20-Reihen, die Note 10 und die dieses Jahr kommende Note 20-Reihe, Z Flip und Fold, das erhalten werden. Dasselbe gilt in aller Regel dann auch für die Mittelklasse-Smartphones. Alles, was älter ist als 2 Jahre, wird schwierig, weil das wird halt nicht mehr unterstützt. Ich würde auch davon ausgehen, dass maximal noch die S9-Reihe von Samsung das Update bekommt, dann aber ein letztes Mal. Dasselbe gilt für die Note 9-Reihe, wenn überhaupt. Huawei ist es im Moment halt ein bisschen schwierig, aber da kann man trotzdem davon ausgehen, dass Huawei für die älteren Geräte, also P30, P20 eventuell, auf jeden Fall P30 und die Geräte, die im letzten Jahr, in den letzten 1,5 Jahren rausgekommen sind, dass sie dort noch das Android 11 Update ausrollen, auch wenn sie ansonsten mit Google nicht mehr so gut zusammenarbeiten dürfen. Das gleiche gilt für Honor. Bei Sony ist es so, die haben normalerweise 2 Jahre Updates, da weiß man aber noch nichts Genaues nicht. Und wie gesagt, Xiaomi auch 2 Jahre, aber auch da weiß man noch nichts Genaues nicht. Long story short, Augen auf beim Smartphone-Kauf. Ich würde den Händler meines Vertrauens immer mal fragen und sagen, sag mal, wann ist denn das Telefon rausgekommen, wenn ich nicht Bescheid weiß. weil es kann durchaus sein, dass ich dann ein älteres Gerät finde. Android ist an der Stelle leider ein bisschen, naja, sparsam. Wenn wir schon von sparsam reden und wenn wir von Android reden und von neuen Smartphones, dann gibt es eine ganz spannende News, nämlich von OnePlus. OnePlus, die haben ja gerade erst ihr OnePlus 8, 8 Pro rausgebracht und sind da im Preis aber richtig hart nach oben gegangen. Wir erinnern uns, das OnePlus 8 Pro startet bei 899 Euro. Das ist schon ein verdammter Batzen Geld. Das OnePlus 8 ist ein bisschen billiger, geht, glaube ich, bei 629 oder 659 los. Aber billig, günstig ist anders. Denken wir mal ein paar Jahre zurück. Das erste OnePlus, das OnePlus One, das kam für 299 Euro raus. Und das war damals ein Flagship. Also nicht an jeder Stelle, aber es war echt ein Preis-Leistungs-Hammer. Davon sind die Kollegen ziemlich weit weggegangen. Die haben vor ein paar Jahren mal so ein Mittelklasse-Smartphone rausgebracht, das nannte sich OnePlus Y. Das kam nicht so gut an, obwohl es ein extrem hübsches Gerät war. Jetzt gibt es zunehmende Gerüchte, dass es ein neues Mittelklasse-Smartphone von OnePlus geben wird. Vorstellung am 10. Juli. Das Gerät wird entweder OnePlus Z oder OnePlus Nord heißen. Da weiß man noch nicht genau, welcher Name dann das Rennen macht. Das Ganze wird am 2. Juli schon für Indien präsentiert. Im Moment ist da natürlich nichts bestätigt, aber Android Central hat halt schon mal geschaut und hat halt schon mal ein paar Sachen zusammengetragen. Und dieses OnePlus Nord ist halt im Grunde ein Smartphone, das Mittelklasse-Spezifikationen hat. Das heißt, es wird ein Snapdragon 765 wohl haben. Es wird ein 6,55 Zoll 90 Hz AMOLED-Display wohl haben. 6 GB RAM und 128 GB Arbeitsspeicher. In Indien soll das Ding wohl in seiner Basisversion starten bei umgerechnet etwa $330. Das ist fast die Hälfte von dem, was ein OnePlus 8 kostet. Und so viel schlechter klingen die Specs jetzt nicht. Wer also nicht den geilsten, schnellsten und megamäßigsten Prozessor aller Zeiten braucht, sondern einfach nur einen Prozessor, der funktioniert, der könnte da ziemlich glücklich mit werden. Ich vermute mal ganz stark, dass es solche Dinge wie Wireless Charging dort nicht geben wird. Ich vermute auch, dass einige andere Funktionalitäten wie zum Beispiel eine IP-Zertifizierung da nicht mit drin sind. Aber wer ein Smartphone braucht, was einfach nur funktioniert, was schick ist, was vielleicht eine ganz brauchbare Kamera hat, der sollte sich auf dieses Gerät freuen. Wie gesagt, Gerüchte, 2. Juli, Indien, 10. Juli, weltweit. Bei uns wird es wohl ein bisschen später verfügbar sein. Ich würde auch vermuten, dass das Gerät nicht unter 450 Euro zu haben ist. Aber ganz ehrlich, 450 Euro für ein brauchbares, gutes Mittelklasse-Smartphone. Wir reden nachher noch über eins, ne? Das kommt aber nicht aus dem OnePlus-Lager. Also das ist im Grunde ein guter Preis. Was ich jetzt noch heute gelesen habe, als ich dann bei Mobiflip noch mal ein bisschen nachgelesen habe, war dann auch, dass der Akku 4300 mAh haben soll, Fingerabdruckscanner unter dem Display und eine Frontkamera mit 16 Megapixel. Hinten weiß man noch nicht genau, vermutlich 64 Megapixel und dann noch zwei Zusatzkameras mit 16 und 2 Megapixel. Das eine ist ein Ultraweitwinkel und das andere ist eine Makrokamera. Aber auch das sind im Moment alles Annahmen. Wer es noch ein bisschen billiger will und wer noch ein bisschen weniger Geld ausgeben will, aber dennoch halt ein neues Smartphone haben will, der sollte sich bei Motorola umschauen. Denn Motorola hat gerade eben das Motorola One Fusion Plus vorgestellt. Das ist ein, naja, unteres Mittelklasse-Smartphone mit Android halt. Und das verwendet einen etwas älteren Prozessor, Snapdragon 730. Der ist aus dem letzten Jahr. Das heißt, man kann schon mal davon ausgehen, dass das Ding nicht sofort bei jeder Applikation in die Knie geht. Das Gerät soll eine Vierfachkamera haben mit 64 Megapixeln für die Hauptlinse. Dazu einen Ultraweitwinkel, dazu Makro- und Tiefensensor. Es gibt eine Pop-up-Kamera, also eine Kamera, die ausfährt mit 16 Megapixel, 5000 mAh Akku. Und ein normaler LCD-Bildschirm mit 6,5 Zoll. Wobei, was ist schon normal an 6,5 Zoll? Der Google Assistant bekommt eine eigene Taste. Das heißt, man kann die Google-Überwachung auch einfach auf Knopfdruck starten. Und der Lautsprecher soll ganz hübsch sein. So, das Ganze ist in Blau jetzt verfügbar, soll dann ausgeliefert werden ab Juli. Was gibt es noch? 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher da drin und ansonsten ein brauchbares Telefon, würde ich denken. Muss man sich mal anschauen, wie es dann halt tatsächlich in Natura aussieht. Auf dem Bild, muss man ganz klar sagen, hässlich war anders. Also es ist ein ganz hübsches Telefon, vor allen Dingen, weil man keine Frontkamera sieht. Die poppt halt raus und auf sowas stehe ich ja. 300 Euro Motorola One Fusion Plus für alle diejenigen, die vielleicht nicht immer ein billiges Samsung wollen. Wenn wir schon von Samsung reden, da gibt es auch eine wunderbare News. Und ich mag ja diese Portale, Mobiflip, Cashys Blog und so weiter und so fort, weil die eben auch so ein bisschen News ausgraben, die man woanders vielleicht nicht findet. Es gibt Gerüchte, dass die Galaxy-Smartphones von Samsung jetzt demnächst mit Werbung kommen. Herzlichen Glückwunsch, ich bezahle für mein Smartphone ja schon Schweinegeld und dann habe ich demnächst auf dem Lockscreen die Werbung für McDonald's oder für andere Anbieter. Kann man sich überlegen, ob man das gut findet. Andere Anbieter machen sowas übrigens heute schon. Xiaomi zum Beispiel hat sowas auch bei seinen Smartphones mit drin. Ob es aktiviert ist, hängt so ein bisschen von der Firmware ab, hängt so ein bisschen vom Preis ab und vom Modell. Aber es kann einem durchaus passieren, dass man dort auf dem Lockscreen oder in den Einstellungen irgendwelche Werbung findet. Samsung, wie gesagt, überlegt das auch. Ich würde vermuten, dass man es nicht bei den super mega spitzen Top-Modellen macht, sondern eher bei den kleineren, billigeren Mittelklasse- und Einsteigermodellen, also bei der A-Reihe zum Beispiel oder bei der J-Reihe. Ich weiß aber trotzdem nicht, was ich davon halten soll. Wenn das Ganze tatsächlich so kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre das für mich ein Grund, einen Monsterbogen um Samsung zu machen, genauso wie ich einen gewaltigen Bogen um Smartphones mit Werbung von Xiaomi mache. Nicht, weil mich die Geräte nicht interessieren. Aber ich bezahle schon genügend Geld und dann sollte ich mir da noch Werbung angucken. Ne, nicht mit Papa. Wie gesagt, ist im Moment aber ein Gerücht. Ob es in Deutschland kommt, weiß man auch noch nicht. Und wenn, dann wird es eh erst im Laufe des Jahres ausgerollt. Apropos ausrollen. Für diejenigen, die Huawei's P20 Pro haben, das ist das 2 Jahre alte Flagship. Das war das erste, was diese geile Nachtsichtkamera hatte. Ich habe das Gerät selber gehabt. Cool, obwohl es halt ein Huawei-Telefon war oder ist. Da gibt es jetzt Android 10, also EMUI 10 wird da jetzt ausgerollt und damit kommt dann halt auch Android 10 raus. 4,5 GB großes Update, man sollte also für ein bisschen Platz sorgen und man sollte halt auch gucken, dass man das Gerät am Strom hat und vielleicht über WLAN updatet und nicht über sein 3 GB im Monat Datenvolumen geht. Aber es ist schön zu sehen, dass ein Gerät, was jetzt halt 2 Jahre auf dem Markt ist, dann noch das noch aktuelle Android erhält. Auch wenn man ganz offen sagen muss, das Ganze hat dann mal spontan 8 Monate gedauert, nachdem Google das vorgestellt hat. Das Gute, wie gesagt, bei diesen Geräten, genauso wie beim Nachfolger P30 Pro, da gibt es jetzt auch nochmal eine P30 Pro New Edition, sind halt die ganzen Google Services noch drauf. Die sind beim nächsten Gerät nicht mehr drauf. Das ist das Huawei P40 Pro Plus und das ist das ultimative Megaspitzen Smartphone von Huawei, was man kaufen kann. Das ganze Gerät ist halt das Gerät im Moment auf dem Markt mit der mit Abstand besten Kamera. Haben verschiedene Tester dann jetzt sich auch angeguckt und verschiedene Influencer, zum Beispiel Marques Brownlee, MKBHD, hat sich das Ding angeschaut. Das Ding hat eine monstermäßige Kamera, einen 10-fach optischen Zoom, eine 50-Megapixel-Normalkamera, eine 40-Megapixel-Ultra-Weitwinkelkamera. Da haben die reingeschmissen, was sie konnten. Nachteil bei diesem Gerät, zu dem eigentlichen richtigen harten Nachteil komme ich gleich, aber Nachteil bei dem Gerät, keine Google Services. Huawei leidet ja unter diesem Problem, dass der Kollege Trump gesagt hat, ihr kriegt nichts mehr, ihr dürft, mit euch darf keiner mehr Geschäfte machen und Google fällt halt unter dieses Embargo. Das heißt, die dürfen die Google-Version, die Google Services von Android nicht mehr einsetzen. Die haben in den letzten Jahren schon im Vorfeld und jetzt natürlich intensiviert, sehr, sehr, sehr viel Geld interessiert, ein eigenes Ökosystem aufzubauen. In China ist es ja eh schon so, dass, also seit Jahrzehnten fast schon so, dass dort halt keine Google-Services genutzt werden können. Das heißt, Huawei kann da schon auf Infrastruktur aufbauen. Es wird aber hier im Westen nicht so wirklich akzeptiert. Aber die haben halt einen eigenen App Store, nennt sich App Gallery. Da sind jetzt nicht so viele Apps drin wie im Google App Store, aber es sind eine Menge Apps drin. Und sie reden halt mit Herstellern wie WhatsApp und so weiter und so fort, also Facebook an der Stelle, dass sie im Grunde deren Apps schon vorinstallieren können. Gleichzeitig bauen sie mit ihren Huawei Mobile Services im Grunde die Google Mobile Services nach, sodass im Grunde Applikationen dann halt die gleichen Funktionalitäten nutzen können. Ich habe auch gelesen, dass Huawei jetzt eine eigene Corona-Tracing-Schnittstelle baut, dass Huawei dieses Jahr noch mit Huawei Pay starten möchte. Die bauen ein komplett eigenes Ökosystem auf dem letztlich Android-Apps am Ende des Tages nahezu nahtlos laufen sollen. Das klingt ja per se überhaupt nicht schlecht. Coole Nummer. Geiles Ding. Wenn man sich das jetzt hier aber bei diesem P40 Pro Plus anguckt, erstens, es ist leider noch nicht so weit, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, damit hätte ich jetzt das geringste Problem. Ich mag ja Google eh nicht. Also mich würde das nicht stören, wenn da jetzt die Google Spionage-Services nicht drauf sind. Dass dann die China-Spionage-Services eventuell drauf sind, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber das ist noch nicht mal ein Problem mit dem Telefon, auch wenn darauf ganz viele rumhacken werden. Nee. Das Problem ist der Preis. Dieses wunderschöne Gerät kostet 1400 Euro. 1400. Dafür bekommt man zwar ein Gerät mit 512 GB Speicher und dem neuesten und der Prozessortechnologie von Huawei und einem großartigen Display und einer bombenmega Kamera, aber wir reden hier über 1400 Euro. Das ist teurer als Apple. Und ne. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht. Das ist eher das Problem, wer es ein bisschen billiger haben will und den Großteil auch der Kamera-Features haben möchte, der kann sich ja ein Huawei P40 Pro kaufen. Das kostet dann nur 1000 Euro. Und das lassen wir einfach mal genauso stehen. Dann noch eine News, die ich ganz spannend finde. Wobei da an der Stelle für mich natürlich wieder die Frage ist, wer hat jetzt wen geschmiert? Es gibt ja Lügen, große Lügen und die Statistik. Die Statistik besagt, dass sich aktuell oder in den letzten 12 Monaten das Google Pixel-Telefon besser verkauft hat als die OnePlus-Telefone. Google sagt halt, sie haben 7,2 Millionen Geräte verkauft, OnePlus hat ein bisschen weniger verkauft. Damit ist Google jetzt quasi vor OnePlus bezogen auf den Verkauf von Geräten. Ganz ehrlich, würde mich nicht wundern, weil Google hat mit dem Google Pixel 3a ein großartiges Budget-Smartphone rausgebracht, also 449 Euro, eine Hammer-Bomben-Mega-Kamera, super Akkulaufzeit und der Rest ist brauchbar. Und OnePlus hat einfach in dem Preissegment nichts. Die, wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon gehabt, planen ja jetzt mit dem OnePlus Z oder OnePlus Nord, wie auch immer es heißen wird, auch in dieses Preissegment reinzugehen. Dann werden die Karten nochmal neu gemischt. Aber herzlichen Glückwunsch, Google. Ihr habt mehr Telefone verkauft als OnePlus. Ihr seid zwar trotzdem nur ein 15. von Huawei und von Samsung jeweils, aber hey, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Dann springen wir mal rüber in die Apple-Welt, bevor ich zum Review vom Apple iPhone SE in der zweiten Generation komme. iOS 13.6 kündigt sich an. Gerade eben ist ja 13.5.1 ausgerollt, das hatte ich ja letzte Woche schon mal gefeatured. 13.6 kündigt sich an und da gibt es zwei neue Features, die ganz spannend sind. Zum einen kann man jetzt Krankheitssymptome in Apple Health vermerken. Der Gedanke dabei ist, dass man halt die potenziell einfacher mit seinem Arzt teilen kann. Und zum anderen kann iOS 13.6 zukünftig Updates automatisch herunterladen und installieren. Man kann es ein bisschen besser steuern, als es in der Vergangenheit war. Man kann also quasi sagen, lade sie nur runter, aber installiere sie nicht automatisch. Man kann auch sagen, lade sie runter und installiere sie automatisch. Ich bin mir nicht sicher, ob man sagen kann, lade sie nicht runter, aber installiere sie automatisch. Wie dem auch sei, es gibt dort an der Stelle halt eine bessere Funktionalität und eine bessere Steuerungsfunktionalität, als man sie in der Vergangenheit hatte. Schauen wir mal, wann es rauskommt. Intern heißt dieses Update ja eigentlich auch iOS 13.5.5. Das wird dem, glaube ich, auch gerechter, aber Apple will natürlich auch, dass sowas dann wieder spannender klingt. Apropos spannend, das iPhone 11 ist im Moment in den Schlagzeilen. Das ist eine Nachricht, die habe ich bei Heise Online gefunden, nämlich Nutzer klagen über einen grünen Bildschirm. Bei manchen Benutzern gibt es halt eine grünliche Verfärbung. Und Apple wäre nicht Apple, beziehungsweise die Fachpresse wäre nicht die Fachpresse, wenn sie da nicht draufspringen würden wie weiß ich was. Das ist jetzt quasi das neue ScreenGate, dass wir bei manchen Geräten halt einen Grünstich haben. Mein Tipp, wer davon betroffen ist, wendet euch an Apple. Die werden sich darum kümmern, die werden das austauschen. Ich kenne eine Menge Leute, die das iPhone 11 haben. Von denen hat keiner das Problem. Bei meinen 11 Pro-Geräten tritt es auch nicht auf. Auch wenn es eine andere Display-Technologie ist natürlich. Aber ganz ehrlich, ich würde das nicht überbewerten. Sowas kommt vor, sowas sollte nicht vorkommen. Sowas sollte auch in der Endkontrolle entdeckt werden. Naja, manchmal klappt es und manchmal klappt es halt nicht. Wie gesagt, sollte dieses Problem sein, meine Empfehlung, an Apple wenden. Und dann kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass Apple das Ganze dann auch fixt und austauscht. So, und dann kommen wir jetzt langsam zu dem, was in den letzten Tagen in Bezug auf Apple ein Hammer war. Zum einen soll Apple einen neuen iMac launchen, und zwar im Kontext der WWDC, also der Worldwide Developers Conference. Die findet, wie gesagt, ab dem 22. Juni statt, also von jetzt ab in knapp 2 Wochen. Und das wird ein Refresh sein von dem Gerät mit dünneren Rahmen, also dünneren Bezels und dem T2 Security Chip eingebaut. Ich habe hier eine Meldung von Pocket Now offen. Die beziehen sich auf einen Leaker namens Sonny Dixon. Und da wird halt quasi ein Refresh vom iMac vorgestellt. Ehrlich gesagt, wird auch ein bisschen Zeit. Das aktuelle Layout, das aktuelle Aussehen gibt es da schon seit, ich glaube, 2013 in Ehren ergraut. Wobei, ganz ehrlich, ich sitze hier vor einem iMac Pro. Das sieht nach wie vor geil aus. Muss man ganz ehrlich sagen, also das ist ein bildschönes Gerät und mich stören diese großen Rahmen eher nicht. Wie gesagt, es gibt aber ein Refresh mit dünneren Rahmen und dem T2 Security Chip. Und dabei soll es dann wohl auch so sein, dass es kein Fusion Drive mehr geben wird. Das bedeutet, es gibt nur noch SSDs. Ob die Geräte teurer werden, ob es andere Ausstattungsmerkmale gibt, das weiß man im Moment alles nicht. Das Einzige, was man weiß, ist, dass es wohl eventuell möglicherweise unter Umständen und gegebenenfalls dieses Refresh geben wird. Was man ebenfalls im Moment ganz, ganz, ganz stark erzählt, ist, dass Apple endlich ernst macht. Und zwar ernst macht mit dem ganzen Thema ARM. Das heißt, dieselben Prozessoren, nicht genau die gleichen, aber dieselbe Art von Prozessoren einzubauen in ihre Notebooks und auch in ihre Desktops, letztlich in alle Geräte, wie sie es schon im iPhone im Einsatz haben. Jetzt muss man wissen, ARM-Geräte, diese ARM-Prozessoren gibt es schon eine ganze Weile. Apple hat eine eigene Chip-Fertigung, die halt ganz erfolgreich diese Apple-Chips baut und seit einigen Jahren experimentiert man bei Apple damit rum, diese Prozessoren eben auch in Notebooks und später auch in Workstations und echte Computer reinzupacken. Und langsam ist man wohl an der Stelle, wo man sagt, jopp, das lohnt sich. Warum macht Apple das? Sie haben einfach Angst, dass Intel nicht mehr nachlegen kann, dass die Leistung nicht mehr so steigt, wie man sich das vorstellt und dass man am Ende des Tages dann halt ja, irgendwann auch keine Verkaufsargumente mehr hat. Die ARM-Prozessoren selber sind sogenannte RISC-Prozessoren, Reduced Instruction Set. Und das bedeutet im Grunde, dass diese Prozessoren mir als Entwickler mehr Power zur Verfügung stellen, weil sie im Grunde einfacher gestaltet sind. Das heißt, das, was durchläuft an Strom, kann besser verarbeitet werden in Leistung und nicht bloß in thermische Energie. Die x86-Prozessoren sind sogenannte CISCs, Complex Instruction Sets. Die sind einfach zu programmieren. Aber wie gesagt, fressen sehr, sehr viel Leistung. Apple war schon mal auf RISC-Prozessoren. Das waren die PowerPC-Prozessoren, die man 2005 dann halt abgeschafft hat. 2006 war ja der Move dann irgendwie einigermaßen zu Ende. Und so wie es aussieht, wird man 2020 halt announcen, dass man auf ARM geht und dass man diesen Move bis 2021 abgeschlossen haben möchte. Es ist die Rede von drei Prozessoren, die man da am Anfang hat. Vielleicht gibt es auch sowas wie ein neues MacBook 12 Zoll. Der eine Prozessor soll wohl direkt auf dem A14X-Prozessor von Apple basieren, der halt auch schon in aktuellen Mobilgeräten eingebaut ist. Die anderen Prozessoren sollen noch ein bisschen stärker sein. Die haben wohl noch kein echtes Äquivalent. Ich finde, irrsinnig spannende Geschichte. Zum einen, diese ARM-Prozessoren sind halt inzwischen echt leistungsfähig. Zum anderen verbrauchen sie deutlich, deutlich, deutlich weniger Strom. Es gibt ja schon Geräte mit Windows on ARM. Und da hat man dann halt Akkulaufzeiten von 20, 24 Stunden. Davon kann man in der Intel-Welt nur träumen. Da müsste man mehrere Tonnen an Akku mit sich rumschleppen. Das gibt es dort halt nicht. Die Geräte oder der Move, der Switch wird jetzt vorgestellt. Die ersten Geräte soll es aber frühestens in einem Jahr geben. Denn dadurch, dass es eine andere Prozessorarchitektur ist, muss man einfach den Entwicklern Zeit geben. Denn die müssen ihre Applikationen unter Umständen umschreiben. Wenn sie also sehr, sehr systemnah sind, dann ist da viel, viel Arbeit für die Entwickler drin. Wenn man so ein bisschen weiter weg vom Systemkern ist, wenn man mit Programmiersprachen wie Java oder sonst irgendwas arbeitet, dann macht das die Programmiersprache für einen. Wenn es dann halt eine Version dafür gibt, dann muss man dann sich auch nicht um irgendwas weiter kümmern, dann muss man gegebenenfalls nur nochmal neu kompilieren. Aber je dichter ich quasi am System dran bin, je mehr Power ich wirklich brauche und auch nutzen möchte, und wir reden hier nicht von thermischer Energie, sondern wirklich von reiner Rechenpower, desto mehr muss ich jetzt Arbeit investieren und das dauert natürlich bei komplexer Software eine ganze Weile. Deswegen ein Jahr Vorlaufzeit, weil nichts wäre schlimmer, als dass man dann halt hinterher etwas anbietet, worauf keine Software läuft. Ja, wie gesagt, 2021 kommen die ersten Geräte raus. Angeblich lauffähige Computer gab es seit 2018. Ich bin gespannt. Ich fände es großartig. Wie gesagt, super spannend und ich finde es ganz toll, weil Apple dann ganz viel von der Wertschöpfungskette wirklich in seiner Hand hat und eben wirklich hingehen kann und Prozessoren und den Rest der Infrastruktur einigermaßen aus eigener Hand anbieten kann. Und das war ja schon das Mantra und das Credo von Steve Jobs. Je mehr wir selber machen können, umso mehr sollten wir auch selber machen, weil nur dann kontrollieren wir das, was da passiert. Und das ist ja auch das Reizvolle und gleichzeitig auch das Furchtbare am Apple-Ökosystem. So, damit sind wir mit den News durch und dann kommen wir jetzt zu, das erste Mal überhaupt, zum Schwerpunktthema. Und zwar werde ich heute ein Gerät reviewen. Dieses Gerät ist das iPhone SE in der zweiten Generation. Wer sich damit so ein bisschen auskennt, wer im Grunde auch weiß, wie das Ganze funktioniert und wie das Ganze im Grunde gedacht ist, der kann mit diesem Gerät ganz, ganz viel Spaß haben. Der kann mit diesem Gerät im Grunde die alten Zeiten wieder aufleben lassen. Ich bin hier gerade ein wenig überfordert damit, meine Kamera umzuschalten. Eine Sekunde. Sobald wir das haben, können wir dann auch in das Review dieses Gerätes geht. Also, das iPhone SE zweite Generation wurde vorgestellt vor 5, 6, 7, 8 Wochen, irgendwas in dem Dreh. Das Gerät ist auf dem Markt für 479 Euro zu haben. Da gibt es die kleinste Variante. Ich habe hier die Variante mit 64 GB Arbeitsspeicher als Product Red. Sehr, sehr, sehr vertrautes Gerät, wie ich es gerade schon mal gesagt habe. Vertraut deswegen, weil das ist ein iPhone 8. Machen wir uns bitte nichts vor. Und es ist ein originales iPhone 8. Einziger Unterschied ist halt, die Rückseite sieht ein bisschen anders aus. Das Apple-Logo ist in die Mitte gerutscht. Das war ja früher ein bisschen weiter oben. Es gibt ein bisschen weniger Schrift da drauf. Und im Inneren, der Prozessor ist halt der aktuelle A13-Prozessor. Das Spannende ist, das macht das Gerät echt spannend und interessant. Also, ich habe dieses Gerät eigentlich nur gekauft, weil ich dachte, hey, komm, ja, kannst du mal wieder ein bisschen rumranden. Wer will schon so ein iPhone SE haben? Naja, drücken wir es mal so aus. Dieses iPhone SE hat es geschafft, wirklich mein Daily Driver zu werden. Und das, obwohl es eigentlich kaum das beste iPhone im Apple-Portfolio ist. Eigentlich ist es ja das schlechteste. Das Display ist ein 4,7 Zoll LCD-Display. Ich habe normalerweise Geräte wie ein iPhone 11 Pro oder ein iPhone 11 Pro Max rumliegen. Und die haben viel, viel größere Displays. Die haben ein OLED-Display, also ein AMOLED-Display. Das heißt, geiles Schwarz, knallige Farben, alles großartig an der Stelle. Das Problem ist, das iPhone SE, zweite Generation, ist das Gerät, was ich Tag ein, Tag aus privat benutze. Weil das 4,7 Zoll Display tatsächlich gut genug ist. Und gut genug ist im Grunde auch das, was sich bei diesem Gerät halt durchzieht. Also das Display ist gut genug. Ja, das Schwarz ist nicht so bombig wie bei einem AMOLED-Display, aber ganz ehrlich, I couldn't care less, because es ist gut genug. Das Schwarz sieht immer noch schwarz aus, auch wenn es vielleicht nur ein dunkles Grau ist. Die Farben sind knackig genug, man kann damit wunderbar arbeiten. Und auch die Auflösung, die dieses Display hat, die ist zwar pro forma niedriger, als ich sie bei den AMOLED-Displays habe, aber es ist scharf genug. Und 4,7 Zoll sind deswegen so großartig, weil ich im Grunde fast den gesamten Bildschirm mit dem Daumen erreichen kann, ohne dass ich irgendwie mich verrenken muss. Es macht so viel Spaß, mit dem Gerät zu interagieren, das glaubt man nicht. Ich bin vor einigen Jahren bewusst aufs iPhone X und dann später aufs iPhone XS Max geswitcht. Und zwar wirklich mit dem Kontext oder unter dem Kontext, dass ich sage, ich will möglichst viel Screen haben. Ich will gar nicht diese Bezels oben und unten haben. Ich will keinen Fingerabdruckscanner haben. Ganz ehrlich, bin begeistert von dem Gerät. Wie gesagt, ja, ich habe die Bezels oben und unten und links und rechts, aber die stören mich nicht. Ich habe einen Fingerabdruckscanner, der ist eher praktisch, wenn ich meine Gesichtsmaske aufsetze. Ich habe einfach ein Gerät, das unendlich handlich ist. Dieses Gerät ist brechend klein. Also wenn man das vergleicht mit einem iPhone 11 Pro, also 11 Pro, dann ist halt das iPhone SE zweite Generation, naja, obenrum vielleicht einen halben Zentimeter kleiner. Es ist ein bisschen flacher. Also es ist ein bisschen, also die Gerätedicke ist geringer. Das ist ziemlich geil. Und wenn ich das dann vergleiche mit einem iPhone 11 Pro Max, ach, holla die Waldfee. Also das kann man ja im Grunde keinem mehr erklären. Das fühlt sich an wie aus einer anderen Welt. Will jetzt gar nicht sagen, dass es immer angenehm ist. Also großer Screen wie beim iPhone 11 Pro Max oder eben schon das geile Display wie beim iPhone 11 Pro mit immer noch brauchbarer Handlichkeit ist schon was Geiles. Aber man muss eben ganz klar sagen, das iPhone SE, es ist super handlich, es ist schmal und was man auch sagen muss, es ist wie gesagt mein Daily Driver und als solches leidet dieses Gerät bei mir. Nur anders als beim iPhone 11, 11 Pro, was auch immer, stört mich das nicht. Also mein Gerät hat hart Kratzer auf der Rückseite. Mein Gerät ist, eigentlich fällt es mir jeden zweiten Tag runter, hat oben am Head sozusagen, oberhalb der Kamera hat es jetzt eine böse, böse Schramme. weil es letzte Woche auf eine Treppe gefallen ist. Es ist so oft auf sein Frontdisplay gefallen. Ganz ehrlich, ich gehe damit viel, 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 viel entspannter um, als ich das bei einem iPhone 11 Pro oder 11 Pro Max machen würde. Das iPhone SE zweite Generation ist ein super praktisches kleines Smartphone. Und wie gesagt, der Prozessor, der A13 Bionic, der hier drin läuft, der ist ein Bomber. Also das Ding ist rasend, brechend, mega schnell. Und dann, ganz ehrlich, stört mich auch nicht, dass er ein bisschen weniger Arbeitsspeicher hat und manchmal eben irgendwelche Apps dann nochmal laden muss. Weil die gesamten technischen Interna sind identisch mit den größeren Geräten. Wie gesagt, tolles Gerät. Die Akkulaufzeit ist Gegirks, um es mal so auszudrücken. Also irgendwo zwischen akzeptabel und gut. Es hängt so ein bisschen davon ab, was man macht, aber natürlich dieses bekannte Flache, was man halt bei den iPhones ab dem iPhone 6 hatte, das ist ja mit den aktuellen Geräten weg. Das geht natürlich auf Kosten der Akkulaufzeit, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Also die Akkulaufzeit ist so tralala, tralala, aber man kommt über den Tag, das muss man ganz klar sagen, völlig problemlos und man kann halt das Gerät dann auch drahtlos laden. Fingerabdruckscanner. Ich war ein großer und ich bin ein großer Fan von Face ID. Ich mag es, das Gerät einfach nur vor mein Gesicht zu halten und dann wird es unlocked. Aber, und das muss man eben auch ganz klar sagen, es hilft mir nichts, wenn ich eine Maske trage. Und es hilft mir nichts, wenn kein Licht da ist. Und es hilft mir nichts, wenn das Telefon im Querformat ist. Und es hilft mir nichts, wenn ich nicht wirklich drüber gucke. Also dieser Fingerabdruckscanner hier, Touch ID, der ist gut. Das ist die Touch ID, das Touch ID Ding, was wir kennen. Das läuft, das funktioniert. Damit macht man nichts falsch. Es laufen alle Apps drauf. Wie gesagt, das Gerät ist brechend schnell. Es macht Spaß, damit zu interagieren. Die Displaygröße ist gut. Die Kamera, die Kamera, die Kamera. Die Kamera bei diesem Gerät ist die Kamera aus dem iPhone 8. So. Und die Kamera aus dem iPhone 8 war so, ja, okay. Es ist eine Single-Kamera auf der Rückseite. Die hat auch nur 12 Megapixel. Was ich aber festgestellt habe, bei Tageslicht kommt wieder die gleiche Aussage, wie ich sie vorhin schon mal hatte. Die Kamera ist gut genug. Man kann mit dieser Kamera brauchbare Fotos machen. Ach, was lüge ich denn? Die Fotos sind wirklich gut. Die sind knackig, die sind scharf, die Fotoqualität ist toll bei Tageslicht. Wenn ich jetzt nicht reinzoome, also bis zweifach, zweieinhalbfach, ist das alles gar kein Problem. Aber wenn ich jetzt natürlich fünffach reinzoome oder das Maximum da raushole, was halt sechsfach optischer Zoom ist, digitaler Zoom, pardon, ist, naja gut, dann habe ich verloren. Also da sieht man dann die Klötze, da sieht man dann die Pixelchen und dann ist es auch nicht mehr schön. Aber einfach so Kamera rausnehmen, Foto machen. Passt. Die Selfie-Kamera passt, ist gut genug. Ich kann es gar nicht anders sagen. Man kann damit ganz brauchbare Fotos machen. Also wenn ich jetzt hier einfach mal ein Selfie mache, dann ist die Bildqualität allemal ausreichend. Es ist scharf genug. Man kann damit einfach losgehen. Ich kann das nachbearbeiten. Ich habe hier ja auch die Möglichkeit, wenn ich ein Selfie aufnehme, entsprechend auch das Bokeh zu haben. Das funktioniert, by the way, natürlich nur bei Menschen. Also wenn ich jetzt nochmal ein Foto aufnehmen möchte und den Porträtmodus aktiviere, dann funktioniert das nur beim Menschen. Das heißt, mit meinen Katzen zum Beispiel würde es nicht gehen. Aber, und da merkt man dann wieder den Unterschied im Prozessor, der A13-Prozessor. Der sorgt dafür, dass ich sehr, sehr einfach dieses Bokeh nutzen kann. Und der rechnet das auch richtig gut frei. Also die Freistellung, die ist echt gut. Und die ist sogar besser als bei dem ein oder anderen neueren, moderneren, was auch immer iPhone, was man dann halt hat. Der Prozessor macht den Unterschied und nicht etwa die verbaute Hardware. Das merkt man bei diesem Gerät halt überall. Also die Kamera-Hardware, die Kamera-Linsen, ja, die sind 3 Jahre alt. Das ist die Generation, die im Grunde halt auch in leicht abgewandelter Form beim iPhone 10 zum Einsatz kam. Und man merkt es dann halt an Dingen, die vielleicht nicht da sind, sowas wie Nachtmodus. Hat er nicht. Aber auch da, also wenn ich im Innenraum bin und nicht gerade das Licht ausmache, dann kann ich damit gut arbeiten. Gibt es da eigentlich kein Problem. Wenn ich natürlich sehr wenig Licht habe, dann schwierig. Ich persönlich, ich bearbeite meine Bilder ja in aller Regel nach. Also ich habe ja bei mir hier immer Adobe Lightroom drauf. Und wenn ich die Bilder halt mit Lightroom nachbearbeite, dann ist es halt auch so, dass dort die Bildqualität, also das, was ich im Grunde hier habe, genügend Möglichkeiten zur Nachbearbeitung gibt, sodass ich hier im Grunde wirklich arbeiten kann und damit eben auch den Effekt erzielen kann, wie ich ihn gerne hätte, es also noch schärfer haben möchte, es die Hasen kann, eine Vignette hinzufügen kann, was auch immer ich da machen möchte. Das geht mit diesem Gerät völlig problemlos. Die Kamera gibt es her. Und das ist schon, das muss man ganz klar sagen, das ist schon bemerkenswert. Das Gerät, wie gesagt, kostet ab 479 Euro. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder, der nicht unbedingt einen Zoom braucht oder der einen echten Ultraweitwinkel braucht, der muss sich bei der Kamera hier nicht verstecken. Das ist gut genug, wie gesagt. Und das gilt dann eben fürs gesamte Gerät. Das iPhone SE in der zweiten Generation ist ein Gerät, was man fast schon blind empfehlen kann. Akku gut genug. Kamera gut genug. Display gut genug. Verarbeitung gut genug. Aussehen, naja, letztlich völlig zeitlos. Ne? Also es ist halt ein iPhone. Man muss sich dafür nicht schämen. Jeder erkennt es. Keiner spricht einen drauf an. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Produkt Red Rot, was ich hier habe, das sieht auch geil aus. Also die Rückseite gefällt mir nicht so. Da ist mir das Rot nicht ganz so hübsch. Aber der Rahmen, der ist toll. Also dieses Aluminium mit dem Rot ist großartig. Und alles das, was man im Grunde über das iPhone 8 weiß, gilt hier auch. Mit der Ausnahme des verbesserten Prozessors. Und der verbesserte Prozessor, der verbessert dann die Kamera. Und das hebt dieses Gerät auf ein ganz anderes Level. Aus meiner Sicht, wenn man sich ein neues Smartphone kaufen möchte, was mindestens mittelklassig ist, wenn man jetzt nicht unbedingt der Hardcore-Fotograf ist, sondern ein Gerät braucht, was einfach zuverlässig funktioniert, was auf die nächsten 5, ich wiederhole das nochmal, 5 Jahre Updates hat, dann macht man mit einem iPhone SE in der zweiten Generation absolut nichts falsch. Vorausgesetzt, man kann sich halt auf Apple einlassen. Und ja, wir wissen, es ist Apple. Das heißt, die Möglichkeiten, dass ich jetzt hier mein Homescreen irgendwie customize, die sind minimal. Ja, das weiß man aber vorher. Kann man sich darauf einlassen? Ganz ehrlich, gibt es im Moment in der Preisklasse definitiv kein besseres Smartphone. Das Gerät, was für mich am dichtesten rankommt, ist das Pixel 3a von Google. Da gibt es jetzt demnächst den Nachfolger mit dem Pixel 4a. Der ist aber noch nicht offiziell announced worden. Das ist halt traditionell für die, die halt eine Bombenkamera wollen und die halt mit Android leben können. Das ist, wenn man so will, ein bisschen das iPhone der Android-Welt. Ansonsten fällt mir in der Preiskategorie wenig ein, außer vielleicht ein gebrauchtes iPhone XS. Aber ganz ehrlich, da ist das SE zweite Generation fast schon besser, weil es ist neu, ich habe die volle Garantie drauf, das ist nicht abgenutzt oder sonst irgendwas. Oder eben ein Top-Smartphone auch auf der Android-Welt aus den letzten Jahren, also sowas wie ein Samsung Galaxy S10 könnte man vielleicht für das Geld plus minus, na, eigentlich wahrscheinlich noch nicht mal mehr, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen teurer bekommen. Ein OnePlus 7 Pro könnte man unter Umständen in der Region um 550 Euro bekommen. Ein Pixel 3 könnte man bekommen, aber das Ding hat Riesenprobleme mit seiner Akkulaufzeit. Irgendwelche Sonys. Also, wer im Markt gerade ist und ein brauchbares Smartphone in der mittleren Preiskategorie braucht, das auch Wireless Charging unterstützt, das eine Grundwasserdichtigkeit mitbringt, das brechend schnell ist, das für die nächsten Jahre, ich bin ja kurz davor zu sagen für die nächsten Jahrzehnte, aber für die nächsten Jahre Updates noch mitbringt, der kann eigentlich mit dem iPhone SE so gut wie gar nichts falsch machen. Also, iPhone SE zweite Generation in jedem Fall mal anschauen. Und wer schon mal ein iPhone hatte seit dem iPhone 6, dem wird das Ding verdammt bekannt vorkommen, zumal das ganze Zubehör weiterhin funktioniert. Macht man nichts mit falsch. Ich liebe dieses Gerät, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht, und das ist auch mein letztes, finales Fazit, ich liebe dieses Gerät, hätte ich wirklich nicht gedacht, denn ich habe es mir eigentlich nur gekauft, um es mir mal anzugucken und es zu verreißen. Da ist mir nach kurzer Zeit das Lachen im Halse stecken geblieben. Stattdessen hat so ein bisschen mein iPhone 11 Pro ohne Max als Daily Driver abgelöst. Und das will schon was aussagen. Wer mich kennt, der weiß, das habe ich auch am Anfang gesagt, ich bin Nerd. Für mich muss es eigentlich immer das Beste, Neueste, Geilste sein. Wow, das iPhone SE zweite Generation drowned einen auch so ein bisschen. Und dadurch, dass es eben nicht so sackig teuer ist, macht man in keinem Fall was falsch. Und wenn es kaputt geht, AppleCare kriegt man dafür. AppleCare, by the way, ist bei dem iPhone SE in der zweiten Generation deutlich günstiger als für die Pro-Modelle. Dann kriegt man da eben auch Unterstützung. Und der Wald-, Feld- und Wiesenschrauber um die Ecke, der kann da vielleicht auch nochmal was retten. Long story short, neues iPhone und soll nicht teuer sein. Ich würde über ein iPhone SE nachdenken, zweite Generation, sogar eher als über ein iPhone XR, was es ja auch noch gibt. Wie gesagt, alles gut genug. Und für den Preis, muss man ganz ehrlich sagen, ist es nicht nur gut genug, sondern ist es wirklich, wirklich, wirklich gut. Handlich, schmal, sieht immer noch cool aus, ist ein iPhone, hat den Software-Support, kaufen. So. Und damit wollen wir es für diese Ausgabe dann auch bewenden lassen. Das war der Smartcast Episode 2. Ich bin für diese Woche weg. Mein Name ist Carsten Samaschke. Man findet mich auf Twitter. Mein Handle ist @samaschke. Wenn Fragen, Bemerkungen, Anregungen sind, wir haben auch einen Twitter-Account, smartcast-de. Ansonsten mich direkt einfach angehen. Das Video, was jetzt hier gerade vom Livestream gemacht worden ist, inklusive aller Versprecher und aller Peinlichkeiten, ist dann jetzt im Nachgang gleich verfügbar. Und der Podcast wird in den nächsten Stunden auf den ganzen Podcasting-Plattformen bereitgestellt. Ich würde ihn am morgigen Mittag erwarten. Ich freue mich auf nächste Woche Donnerstag, 17 Uhr ungefähr, live. Und ansonsten, wie gesagt, am Freitag der Podcast, da ist auch definitiv das Video dann online. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Ciao.